ARD. Sprechen wir über Mord. Serienmörder Jürgen Bartsch. Der SWR-Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Guten Tag, zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord und hallo Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
Hallo Herr Schmidt.
Jürgen Bartsch steht vor der Tür. Also natürlich im höchst übertragenen Sinn, vielfach gewünscht von unseren Hörern, aber auch immer wieder von Ihnen angesprochen, Thomas Fischer. Warum denn? Ein Schrecken Ihrer Kindheit?
Nein, obwohl ich erinnere mich noch relativ gut an die Bartsch-Berichterstattung zur damaligen Zeit in den 60er Jahren. Schrecken der Kindheit habe ich so nicht in Erinnerung, aber es war natürlich ein extrem spektakulärer Fall. Und der Fall ist ja auch nicht nur wegen seiner außergewöhnlichen Tatumstände berühmt, sondern vor allen Dingen auch, weil er in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu einer gewissen Wende in Anführungszeichen geführt hat.
Ich hätte die Frage am Schluss gestellt, aber wir können sie gerne auch am Anfang gleich klären. Ist es für Sie ein Klassiker des Strafrechts? Sollten wir ihm unseren üblichen Stempel geben oder ist er einfach nur spektakulär?
Nein, ich glaube, er ist ein Klassiker des Strafrechts wegen der rechtlichen Fragen, nicht wegen der tatsächlichen.
Wir sprechen von einem Serienmörder, steht glaube ich auch außer Frage. 4 Morde hat er begangen, ein weiteres Opfer, ein 14-jähriges Kind, konnte ihm entfliehen. Insofern müssen wir über das Wort Serienmörder nicht diskutieren. Ich habe mich nur gefragt, bei allem, was mit dem Fall Bartsch so verbunden ist, mit der Serienmörder in zahlreichen Artikeln, Aufsätzen, Verbrechenslexika wird er immer ganz ausführlich gewürdigt. Wenn wir uns aber an die Serienmörder erinnern, die wir hier in diesem Podcast schon besprochen haben, Nils Högel zum Beispiel, Andreas Lubitz am Steuer der Germanwings-Maschine, dann sind deren Opferzahlen ja exorbitant viel höher. Trotzdem hat Jürgen Bartsch diesen Stellenwert. Woher kommt das?
Naja, das kommt aus den tatsächlichen Umständen, nicht? Weil es halt sich um Kinder handelte, also um junge Jungs. Und weil die Tötungen, die Bartsch vollzogen hat, sehr grausam waren. Weil sie motivatorisch in höchstem Maße sexuell besetzt waren. Und weil Bartsch selbst eine, sagen wir mal, durchaus in Anführungszeichen eindrucksvolle Person war, sowohl vom Äußeren her, jedenfalls für das breite Publikum, konnte man sich ja bei diesem sehr sympathisch wirkenden, aufgeschlossenen und völlig harmlos aussehenden jungen Mann nur schwer vorstellen, was er da für Taten begangen hat. Und das hat die Menschen damals natürlich in hohem Maße erregt, aufgeregt, auch empört und so weiter. Und ich glaube, deshalb ist der Fall schon so vom Tatsächlichen her, natürlich hat er einen herausragenden Stellenwert. Und bei den Serienmördern kommt es natürlich jetzt nicht auf die Länge oder die Größe oder den Umfang der Serie an, sondern sozusagen auf die Motivation. Das ist ja eigentlich das Dahinterstehende. Wenn jemand aus Gründen, sagen wir mal, der Habgier oder des Verbergens einer früheren Straftat 3 Menschen tötet, 3 verschiedenen Tagen, wird man ihn nicht Serienmörder nennen, sondern das Charakteristikum eines Serienmörders ist ja, dass er sozusagen aus einer übergreifenden Motivation, einem Drang, einem Plan, der zeitübergreifend wirkt und immer wieder ihn zu solchen Taten veranlasst, handelt.
Immer und immer wieder. Ich glaube, damals hätte man Jürgen Bartsch einen ansehnlichen jungen Mann genannt, oder? Auf den Bildern, die es gibt, immer adrett gekleidet, Sakko, Hemd, Krawatte,
ja, so der vorzeigbar. Klassische, gern gesehene Schwiegersohn.
Ja. Klaus J., Peter F., Ulrich K., Manfred G., so hießen die Kinder, 8 Jahre, 13, 12 und 11, die er getötet hat. Peter F., 14 Jahre alt, konnte fliehen. Das Ganze hat sich zwischen 1962 und 1966 abgespielt. Hören wir rein, worum es in dem Fall geht.
Meine Eltern haben sich damals auch kaum mit mir beschäftigt. Ich möchte sagen, so gut wie überhaupt nicht.
Zu lebenslangem Zuchthaus verurteilte die Wuppertaler Jugendkammer den 21-jährigen Metzgergesellen Jürgen Bartsch.
Ich meine, ich bin der Erste, der sagt, es darf um Gottes Willen nur jemals irgendwann entlassen werden, wenn wirklich alles 100% in Ordnung ist.
Das allgemeine Entsetzen über den Kindermörder Bartsch spiegelte sich während der Prozesstage in Umfragen wider, nach denen der 21-jährige Fleischergeselle mit Adolf Hitler verglichen und als gefährlicher eingestuft wurde.
Thomas Fischer schüttelt es schon jetzt. Gefährlicher als Adolf Hitler. Naja, wenn das Volk zornig ist, gehen die Maßstäbe schnell verloren. Isabel de Mey fasst uns einen Fall zusammen, der jedenfalls damals als ein Jahrhundertverbrechen galt.
Seine Mutter lässt ihn nach seiner Geburt am 6. November 1946 im Krankenhaus in Essen zurück. Ein Jahr später nehmen ein Metzgermeister und seine Frau aus dem nahen Velbert Langenberg das Kind zu sich. Der Junge bekommt seinen Namen, Jürgen, Jürgen Bartsch. Damit er nichts von seiner Adoption erfährt, darf er nicht mit anderen Kindern spielen. Macht er sich schmutzig, schlägt seine neue Mutter zu. Dass er auch in der Schule verprügelt wird, bekommen die Eltern nicht mit. Seine Fantasien, sich an seinen Peinigern zu rächen, behält Jürgen Bartsch für sich. Sein Vater arbeitet rund um die Uhr. Die Mutter hilft im Metzgergeschäft. Als Jürgen Bartsch 10 Jahre alt ist, geben ihm seine Eltern ins Heim. Dem Jungen gefällt es. Seinen Eltern fehlt dort die harte Hand. Mit 11 kommt er auf ein katholisches Internat. 1960 türmt Jürgen Bartsch mit einem Freund. Um in die nächste Stadt zu gelangen, folgen sie den Eisenbahnschienen. Als ein Zug kommt, schubst Bartsch den Freund in Richtung der Gleise. Der Junge fällt daneben und bleibt unverletzt. Bartsch wird später sagen, er habe plötzlich den Drang verspürt, seinen Freund zu töten. Jürgen Bartsch beginnt eine Metzgerlehre bei seinem Vater. Die Mutter entscheidet, wie er sich zu kleiden hat und badet ihn noch, als er kein Kind mehr ist. Nahe dem Elternhaus entdeckt Jürgen Bartsch einen verlassenen Luftschutzstollen. Der Bunker wird zu seiner Höhle, in der er seine sadistischen Fantasien auslebt. Wenn die Eltern schlafen, stiehlt er sich aus dem Haus. Bartsch ist 15 Jahre alt, als er im März 1962 das erste Mal einen Jungen tötet. Der erste Junge ist 8, seine 3 nächsten Opfer sind 13, 12 und 11 Jahre alt. Bartsch lockt sie in seine Höhle, foltert und missbraucht sie und lässt ihre Körper auch nach ihrem Tod nicht in Ruhe. Einen 5. Jungen lässt er gefesselt in der Höhle zurück, um pünktlich zum Essen zu Hause zu sein. Der 14-Jährige kann sich schwer verletzt befreien. 3 Tage später, am 21. Juni 1966, wird Jürgen Bartsch verhaftet. Da ist er 19 Jahre alt. In der Höhle findet die Polizei die zerstückelten Leichen der 4 Kinder. Das Landgericht Wuppertal verurteilt ihn im Dezember 1967 zu lebenslangem Zuchthaus. Obwohl er die Taten als Jugendlicher und Heranwachsender begangen hat, wird er nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt. Der Bundesgerichtshof hebt das Urteil auf. Die Karlsruher Richter fordern wegen der besonderen, nahezu einmaligen Umstände des Falls einen neuen Prozess. Ein Sexualwissenschaftler soll gehört werden, um Bartschs Schuldfähigkeit zu klären. Am 6. April 1971 verurteilt das Landgericht Düsseldorf Jürgen Bartsch zu einer Jugendstrafe von 10 Jahren und ordnet die Unterbringung in einer geschlossenen Klinik an. Das Gericht hört zahlreiche Gutachter an. Es kommt zu dem Ergebnis, dass Bartsch die Taten aufgrund einer tiefgreifenden Persönlichkeitsstörung im Zustand verminderter Schuldfähigkeit begangen hat. Er kommt in die geschlossene Abteilung des Landeskrankenhauses Eichelborn. Nach Jahren hinter Gittern stimmt er einer Kastration zu. Am 28. April 1976 stirbt Jürgen Bartsch bei der Operation aufgrund eines Narkosefehlers. Er wurde 29 Jahre alt.
Thomas Fischer, wie so häufig nach der Fallzusammenfassung sehe ich eine Abzweigung vor uns und bin unsicher, welchen Weg sollen wir nehmen. Erst Jürgen Bartsch oder erst das juristische rund um die, ich glaube, unter anderem wegen Jürgen Bartsch ins Gesetz aufgenommene Abartigkeit im Paragraph 20. Wo biegen wir ab?
Das will ich gerne Ihnen überlassen.
Dann entscheide ich mich für Jürgen Bartsch selber, denn auch dieses Zucken, das ging mir ganz genauso, als ich es gehört habe, gefährlicher als Adolf Hitler. Was ist da los? Wie kann es dazu kommen, dass solche Thesen vertreten werden in Anbetracht von, in Anführungszeichen, nur 4 Morden und einem Täter in den 60er Jahren?
Ja, das ist natürlich eine traurige Geschichte. In erster Linie ist es natürlich einfach nur eine Panikreaktion und ein sich unkontrolliert entladende Hass auf etwas, vor was man Angst hat. Dass dabei jetzt mittelbar implizit natürlich auch eine Wertung der Persönlichkeit Hitler oder jedenfalls der Wirkweise und der Wirksamkeit von Hitler enthalten war, das spielt natürlich auch eine gewisse Rolle. Anfang der 60er Jahre, muss man sagen, bis Ende der 50er Jahre war ja noch eine, sagen wir mal, vielleicht nicht die Mehrheit, aber doch eine annähernd Mehrheit der deutschen Bevölkerung stimmte der These zu, der Nationalsozialismus war eine gute Idee, ist nur schlecht umgesetzt worden.
Und so schlimm war das alles nicht.
Ja, und da war ja die Volksgemeinschaft dann sozusagen zu einer Opfergemeinschaft geworden, die sich jetzt vom schrecklichen Zusammenbruch, also nicht etwa von der Befreiung, erholen musste.
Ich habe mich gefragt, ob es sein kann, dass da zwei Dinge, die nicht sein sollten, weil sie nicht sein durften, irgendwie ins Verhältnis gesetzt werden. Also auf der einen Seite dieser Hitlerverbrecher, von dem man nicht so richtig weiß und eigentlich lieber gar nicht. Und dann auf der anderen Seite dieser Kindermörder, der ganz furchtbar und man will es eigentlich gar nicht wissen. Und irgendwie drängt sich's dann auf, man vergleicht es.
Ja, mag sein. Natürlich ist auch so ein Kindermörder, auch wenn man sich's vielleicht nur schwer vorstellen kann, so aus heutiger Perspektive, ist einem vielleicht auch näher noch als so eine abstrakte Figur. Hitler wurde ja dann damals meistens nur noch als großer Volksverführer und Wahnsinniger begriffen, ja, der leider das deutsche Volk getäuscht hatte. Und das war natürlich sehr abstrakt. Ja. Also man hat sich ja selber nicht mit der eigenen nationalsozialistischen Vergangenheit mehr identifiziert, sondern auf so eine merkwürdig moralisierende Weise davon distanziert. Und sowas wie so ein, sagen wir, grausamer Sexualmord, das ist natürlich ganz nah. Ja, und da hat man den Teufel in Menschengestalt sozusagen leibhaftig vor Augen. Da wurde ja dann auch in zahlreichen Fotodokumentationen war der täglich zu besichtigen und das Monster mit dem Engelsgesicht und so weiter. All diese Schlagzeilen, an die man sich dann noch erinnern kann. Das ist dann relativ nah und da hat man dann, ist ja auch völlig risikolos, jetzt gegen so ein Monster dann zu wenden und zu sagen, das ist das Schlimmste, was es überhaupt auf der Welt geben kann.
Und wäre es jetzt überinterpretiert, habe ich mich gefragt, zu sagen, im gleichen Maße wie an diesem Fall Jürgen Bartsch, man in der Rechtswissenschaft verstanden hat, dass man diesen Fall halt auch noch ein bisschen komplexer sehen muss, dass man einfach die Vorgeschichte und die mögliche Störung von Herrn Bartsch da einpreisen muss, hat zeitgleich auch der Gedanke eingesetzt, dass man eben auch Adolf Hitler und das Dritte Reich anders sehen muss. Wir sind in den Jahren 66 bis 68. Die Generation der damals Jugendlichen fing an, die Fragen zu stellen. Kann man da eine Parallele ziehen?
Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich ja, wobei das subjektiv nicht so gesehen wurde. Es waren ja nicht dieselben Menschen, die das so gesagt oder gedacht haben. Aber das hat natürlich schon was miteinander zu tun.
Der Spirit, würde man heute sagen.
Ja, dass man, wir werden ja wahrscheinlich noch darauf kommen, dass man mehr auf die Persönlichkeit geschaut hat, die Psyche geschaut hat, dass man auch das Strafrecht weniger aus so einer sehr abstrakten und sehr, wie soll ich sagen, objektiven Sichtweise gesehen hat. Ja, also entweder einer ist krank, einer ist verrückt oder einer ist nicht verrückt. Und man hat sich damals insgesamt natürlich viel stärker, und dafür ist ja Bartsch eigentlich so die Initialzündung gewesen, viel stärker der Persönlichkeit von Tätern zugewendet. Und deshalb ist ja unter anderem der Fall auch so berühmt geworden.
Gucken wir uns doch gleich nochmal einen Moment an, wie es bei Jürgen Bartsch so war, denn es ist ein Interview mit ihm erhalten geblieben, in dem er doch sehr interessante Einblicke über seine eigene Sichtweise und auf der einen Seite sehr selbstdarstellerisch erzählend seine Geschichte erzählt. Auf der anderen Seite ist es dann manchmal so überdreht, dass ich finde, man kann da auch wieder ganz viel draus nehmen, wie es ihm so ging. Aber bevor wir da hinkommen, diese eine Frage muss jetzt auch sein, wir werden sie nicht beantworten können, aber er entscheidet sich dann zur Kastration als Weg zur Lösung dessen, was ihn da so treibt und morden lässt. Und dann stirbt er ganz bedauerlich durch einen Narkosefehler. Das klingt so, also Verschwörungstheoretiker freuen sich jetzt, zücken ihr Heftchen und notieren unter 117 Bartsch und das Halothan. Nehmen wir das jetzt einfach so hin? Hat's da jemand definitiv viel zu gut gemeint? Wie bewerten Sie das? Ich fand das schon sehr erstaunlich an diesem Fall.
Ja, damals, ich glaube 1976 war das, als er gestorben ist. Damals hat man diese Idee natürlich schon gehabt, dass es in Anführungszeichen kein Zufall sein könnte. Tatsächlich war es wohl so, dass ein nicht oder nur ganz schlecht ausgebildeter Krankenpfleger da bei der Narkose rumgepfuscht hat und hat halt einfach eine Überdosis gegeben. Wobei ich nicht wirklich verstehe, warum das kein Anästhesist war, sondern ein Krankenpfleger. Aber ich weiß es nicht. Das Vollzugskrankenhaus in Eichelborn war möglicherweise, sagen wir jetzt nicht, die deutsche Spitzenklinik, könnte man sich vorstellen. Ich glaube nicht, dass man ernsthaft darüber nachdenken kann, dass der da vorsätzlich getötet worden ist. Die ganze Angelegenheit mit der Kastration, der Bartsch hat sich ja in diesem übrigens sehr interessanten, finde ich auch, und sehenswerten Dokumentation, in diesem langen Interview, was er da gegeben hat, er hat sich ja sozusagen die so eine objektivierte äußere Betrachtung über sich selbst hat er sich ja zu eigen gemacht. Er reproduziert und widerspiegelt ja eigentlich das, was die Umwelt über ihn sagt, auf eine ganz erstaunliche Weise und geriert sich wahrscheinlich nicht nur vorgetäuscht, sondern auch wirklich. Jedenfalls hatte ich den Eindruck, als ich das Interview vor einigen Jahren gesehen habe, geriert sich wie sein eigener Therapeut oder wie sein eigener Diagnostiker und behandelt sich wie so ein fremdes Wesen, das jetzt geheilt werden muss. Also er identifiziert sich vollständig mit dem Schrecken, den er bei anderen auslöst und sagt, ja, da kann man mal sehen, was für ein schlimmer Mensch ich bin und wie das Böse in mir drin sitzt und raus will und das muss jetzt halt irgendwie geheilt werden. Mhm. Das ist natürlich eine Sichtweise und eine Perspektive auf sich selbst, die ja auch mit seiner Biografie stark zusammenhängt. Wir haben es ja eingangs gehört, hat er eine sehr unglückliche Kindheit eigentlich gehabt, ja, und ist in dieser Adoptivfamilie schlecht behandelt worden und wie ein Objekt eigentlich behandelt worden.
Antrag zur Tagesordnung. Wir hören uns ein bisschen was noch von ihm an. Ich habe noch ein bisschen was dabei, möchte ganz kurz noch nachtragen. Für den Narkosefehler hat der Krankenpfleger eine Strafe bekommen, 9 Monate auf Bewährung. Aber ich glaube, es würde zu weit führen, wenn wir uns damit jetzt noch beschäftigen. Oder finden
Nein,
Sie?
Nein, das hat keinen mehr Wert.
Strafe mittlerer Art und Güte. Also ich habe verschiedene Dinge aus dem Interview uns mal mitgebracht. Zum Beispiel, wie Jürgen Bartsch über seine Mutter, seine Pflegemutter erzählt und von dieser Frau spricht.
Ganz kleiner Bügel, als ob sie mir kaputtgeschlagen, nicht? Es konnte aber durchaus sein, im nächsten Moment, ja, also sagen wir mal eine Stunde später oder vielleicht ein paar Minuten später bloß, sie wieder rausgefegt haben, dann plötzlich der liebe Junge war, den man auf den Arm nehmen musste und küssen musste, sich dann gewundert hat, mich gesträubt hat, ich Angst hatte. Ich hatte, wenn mein ganzes kleines Jungenalter, hatte ich Angst vor dieser Frau.
Vor dieser Frau hatte er Angst, er ist mit dem Kleiderbügel geschlagen, in der nächsten Sekunde ganz wieder furchtbar lieb gehabt worden. Er hat dann das Kinderheim viel sympathischer gefunden als die Pflegefamilie, aus der er kam. Das ist etwas, was mir sehr zu denken gegeben hat, wenn wir uns die ganzen Geschichten vor Augen halten, die es aus den 1960er und 70er Jahren über den Zustand in Kinderheimen gibt. Wenn dann jemand sagt, das ist viel besser gewesen als zu Hause, auch ausgesprochen interessant. Vielleicht hören wir uns das auch gerade nochmal an.
Das Haus, wo wir an sich drin lebten, das war, wir sagen, schrecklich, schrecklich schön. Wir haben praktisch direkt neben unseren Schlafzimmern von den Kindern, haben wir so einen schönen Bach nebenfließen gehabt. Der floss durch das Kinderheim durch, ne? Der Bach. Ne? Landschaftlich war es unglaublich schön da. Ne? Vor allen Dingen, das war, wie soll ich sagen, wir Kinder sind gehalten worden, menschlich gehalten worden. Wir Kinder sind irgendwie, wir sind eben wie Menschen behandelt worden, nicht weitaus menschlicher behandelt worden als zu Hause. Und überhaupt, wir sind praktisch, oh Gott, also ich möchte sagen, wir sind so gut wie überhaupt nicht geschlagen worden.
So gut wie überhaupt nicht geschlagen, das ist schon ein Wert in dem Kinderheim. Auch das ganz interessant. Und zu Hause, das beschreibt Jürgen Bartsch, da ist er am liebsten ins Radio gekrochen und eigentlich am allerliebsten ganz alleine für sich gewesen.
Ich hatte damals schon ungefähr zu dieser Zeit damals schon das kleine Zimmer. Und da habe ich einen alten Radiokasten drin stehen gehabt. Wenn der Freddy dann sang, da habe ich mir versucht, in den Lautsprecher reinzukriechen. So geheult habe ich oft dabei. Ich weiß noch, manche Lieder kenne ich heute noch davon. Wunderschöne. Zuerst das Heimweh von Freddy. Heimatlos sind viele auf der Welt, heimatlos, einsam wie ich und so weiter.
Thomas Fischer, Sie nicken, Sie könnten auch mitsingen. Wir haben es natürlich dabei.
Heimatlos sind viele auf der Welt, heimatlos und einsam wie ich.
Ist das nicht wirklich eine bizarre Vorstellung? Der Serienmörder hört so eine Schnulze, träumt von der Freiheit des Kinderheims. Also es drängt sich doch auf, dass da eigentlich überhaupt nichts in Ordnung
ist. Es drängt sich auf, ja, aber es ist kein Widerspruch in sich, sondern es passt natürlich auch zusammen. Ja. Das ist klar. Also auch den Serienmörder, auch den zunächst mal als Person unverständlichen oder bis zu seinem Tod ja eigentlich kaum verständlichen Menschen, der in der Realität war, muss man sich ja auch als realen Menschen vorstellen und nicht als so ein Filmmonster wie Hannibal Lecter oder so, der 24 Stunden am Tag vom Todbeißen von Menschen abgehalten werden muss, ja, sondern das sind halt mindestens zwei Persönlichkeitsstränge und wahrscheinlich noch viele andere Persönlichkeitsakzentuierungen in so einem Menschen. Und dass halt dieser sadistisch pädophil homosexuelle Drang sich da in einer solchen Weise ausgeprägt und ausgelebt hat, das ist ja auch nur ein Teil der Persönlichkeit. Das hört man ja auch in der Sprache und das hört man in der Selbstdarstellung, in der Darstellung von anderen Menschen. Er bedauert sich natürlich stark, aber er schaut ja auch auf so eine ganz merkwürdig, wie soll man sagen, um Verständnis heischende Weise schaut er auf sich. Seine Entwicklung, seine Persönlichkeit erklärt er von außen, weil er sich selber ja auch nicht versteht.
Genau, das hatten Sie vor den Tönen schon gesagt und da arbeitet es gerade so in mir, wie ich das sehe. Ich weiß genau, wie Sie es meinen. Wahrscheinlich haben Sie recht. Ich habe ihn so verstanden, dass er eigentlich selber über sich reflektiert und hätte eigentlich Sie fragen wollen, ist er nicht eigentlich in der Reflexion seiner selbst dem damaligen Stand der Juristerei voraus gewesen? Aber dieses, er nimmt die Analysen anderer über sich an und gibt sie wieder, so haben Sie es ja formuliert, das hat auch was.
Ja, es ist aber natürlich auch erstaunlich. Also es ist nicht psychisch erstaunlich, aber es ist, wie soll ich sagen, objektiv erstaunlich. Also der hat ja die Tat nicht bestritten, sondern im Gegenteil frei eingeräumt und im Detail auch geschildert und hat auch seine Motivationen dazu ganz akribisch dargelegt und die Abläufe der Taten dargelegt. Und er hat natürlich auch wahrgenommen und mitbekommen, dass während des Verfahrens und danach die Öffentlichkeit das Bild von ihm hatte, was wir eingangs besprochen haben. Und da ist es ja eigentlich, sagen wir mal, zunächst mal überraschend, dass so eine Person dann versucht, beispielsweise in einer Fernsehdokumentation, also vor der gesamten Öffentlichkeit, sich selbst zu erklären und auch die Hoffnung zu haben, dass dabei was rauskommen könnte, dass er das Bild von sich als Monster, schlimmer als Hitler und so weiter, als grausamster Mörder aller Zeiten, dass er das Bild korrigieren könne in der Öffentlichkeit, dadurch, dass er erzählt, wie es ihm als Kind gegangen ist. Man könnte ja sagen, das habe ich getan, damit muss ich jetzt irgendwie leben und da gibt's nichts mehr groß dazu zu sagen. Ja? Und die Menschen werden mir wahrscheinlich die nächsten 50 Jahre nicht glauben, dass ich eigentlich ein netter Kerl bin.
Genau, aber jenseits der ganzen Faszination für die Reflexion, die er da hat oder jedenfalls das über sich selber reden, das ich beim Anhören verspürt habe und diese Überlegung größter Mörder aller Zeiten, ja, hat was, der Grömatz, Jürgen Bartsch, aber in dem Interview sind auch andere Passagen, die habe ich jetzt nicht mitgebracht. Da schildert er zum Beispiel die Überlegung, seinen Freund, mit dem er am Bahndamm lang geht, zu schubsen. Da schildert er, wie es zu den Morden dann kommt. Und das finde ich in einer Art und Weise lustvoll, dass ich jetzt nicht finde, dass man das nochmal ausbreiten muss, weil er damit so genau in dieser Sprache kokettiert. Ach ja, und da hatte ich plötzlich, ja, drang es mich, ihn zu schubsen. Also er lebt es schon auch richtig aus, oder?
Ja, klar. Auch das spielt natürlich mit. Also er bemitleidet sich teils, aber er lebt es ja auch nach. Und dadurch, dass er festgenommen wurde, ist ja der Drang in ihm und die Faszination dessen, was er getan hat und seiner Handlungen und Motive ist ja nicht weg. Das ist ja immer noch da. Das weiß er auch. Und das Ganze führt dann halt zu so einer widersprüchlichen, teilweise schwer erträglichen Mischung, ja, von Lamoyanz und so einer leicht weinerlich getrübten Stimmung, was er für ein armes Würstchen ist. Und dann aber auch wieder diesen Größenfantasien und der Vorstellung, er könne durch Erklärungen das alles in den Griff kriegen und sich durch Identifikation mit seinen Verfolgern, in Anführungszeichen, mit seinen Strafverfolgern, jetzt irgendwie noch in ein normales Leben zurückretten. Das kommt ja alles gleichzeitig bei ihm zum Vorschein. Und zugleich ergötzt er sich natürlich auch daran, die Taten und seine Motive alle nochmal schön im Einzelnen zu erklären.
Und das Ergötzen an den Taten, das kommt noch dazu. Ein Opfer beim lebendigen Leib geschlachtet, unfassbar grausam in seinen Taten. Das ist dann eben die andere Seite dieses Mannes.
Genau.
Kommen wir zur juristischen Seite. Das erste Urteil gegen ihn auf der Basis von Erwachsenenstrafrecht in den 1960er Jahren. Da müssen Sie uns bitte nochmal helfen. Wie passen die heutigen Vorstellungen des Jugendstrafrechts in diese Zeit? Wie weit war man im Jugendstrafrecht? Und welche Gründe gab es dann, dieses Urteil so nicht stehen zu lassen. Es ist ja eine längere Geschichte der Verurteilung. Der Bundesgerichtshof, wir haben es schon angesprochen, hat unter anderem mit Verweis auf die Abartigkeit das Urteil erst nochmal kassiert. Nehmen Sie uns bitte mit.
Ja, ehrlich gesagt, die dogmatische Entwicklung des Jugendstrafrechts in den 60er Jahren habe ich jetzt momentan nicht parat, um sie hier darzulegen. Wenn man mal vom Grundsatz ausgeht, es stellt sich ja die Frage, ob man bei so einem Heranwachsenden Jugendstrafrecht oder Erwachsenenstrafrecht anwendet. Und da hat halt das Erstgericht, das Landgericht Wuppertal, geschaut, spricht irgendwas dagegen, also gibt es Reifeverzögerungen in solche Sachen. Und hat dann gesagt, nö, der hat dann eine ordentliche Lehre gemacht und ist auch immer, wie soll ich sagen, ordentlich gekleidet und hat einen geraden Scheitel und ist ein aufgeweckter junger Mann. Das heißt, der ist ja schon erwachsen. Was hat das noch mit Jugendlich zu tun? Das ist natürlich eine ganz vorrangig auch zeitbedingte Einordnung. Das würde man heute natürlich viel kritischer rangehen. Aber so war es halt damals. Man hat halt nichts entdeckt, was jetzt dagegen sprechen könnte. Dann stellt sich die zweite Frage. Oder eine weitere Frage danach, ob der jetzt irgendwie in seiner Schuldfähigkeit eingeschränkt oder gar aufgehoben gewesen sein könnte, was ja sich etwas überschneidet mit den Fragen der persönlichen Reife und der Persönlichkeitsentwicklung. Und da war man halt damals in der forensischen Psychiatrie auf einem Niveau, das noch sehr stark angelehnt war an diese alten, auch noch aus der Nazi-Zeit stammenden Vorstellungen davon, dass man halt schon so richtig verrückt sein muss, um irgendwie schuldunfähig zu sein. Das heißt, die, sagen wir, psychischen Störungen wurden insgesamt als eine entweder nachweisbare Folge von irgendwelchen körperlichen Gebrechen, frühkindliche Hirnschädigung, Unfall, Gehirntraumatisierung und so weiter gesehen oder als sogenannte postulierte psychische Erkrankungen, also Schizophrenie, bipolare Störung, wo man sich immer gedacht hat, ja, das ist wahrscheinlich, ist das ein hirnorganischer Fehler und wir wissen nur noch nicht genau, wo er sitzt, aber den wird es schon geben, denn sonst wäre er ja nicht verrückt. Und diese ganze Frage der Persönlichkeitsstörung, die ja heute vielfach im Mittelpunkt von forensisch-psychiatrischen Untersuchungen steht, die hat man damals ja eigentlich weggewischt und hat gesagt, die hieß damals noch schwere seelische Abartigkeiten. Und es gab ja in den 60er Jahren dann einen riesen Streit zwischen den Psychiatern, Schulen, ob man eine solche sogenannte schwere andere seelische Abartigkeit überhaupt als rechtlich relevant ansehen könne oder ob das nicht einfach nur schuldirrelevante Persönlichkeitsakzentuierungen sind, die mit der forensischen Psychiatrie nichts zu tun haben. Das hat sich ja erst Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre überhaupt so herausgemendelt, herausgestellt, dann in langen Diskussionen und Gutachterschlachten, dass man die schwere andere seelische Abartigkeit dann ins Gesetz aufgenommen hat und dann zu den Möglichkeiten gezählt hat, die zu einer, wenn nicht Exkulpierung, aber dann doch zu einer Fähigkeit führen können.
Im Paragraph 20, und nachgelesen habe ich, 1975 ist das gewesen, die Aufnahme dieser schweren anderen seelischen Abartigkeit. Und die Diskussion, wenn ich es richtig sehe, ist aber auch maßgeblich durch den Fall Jürgen Bartsch befördert worden.
So ist es. Dafür war der Fall sozusagen die Initialzündung für die Diskussion, die dann stattgefunden hat und sehr intensiv über Jahre geführt wurde und dann schließlich zur gesetzlichen Änderung geführt hat. Vorher dachte man halt, schuldunfähig oder eingeschränkt schuldfähig kann man sein, wenn man der sogenannte Schwachsinn, angeborene oder erworbene Hirnschädigungen und solche eher organisch gedachten Geisteskrankheiten. Das war's. Und auf dieser Basis hat das Landgericht Wuppertal in dem ersten Verfahren halt gesagt, sowas können wir nicht feststellen, also wird er voll schuldfähig sein. Und deshalb kriegt er jetzt eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen vierfachen Mordes und einem Mordversuch. Gegen dieses erste Urteil ist dann gerügt worden und vom Bundesgerichtshof auch festgestellt worden, dass diese Sichtweise den Besonderheiten des Falles nicht Genüge getan hat. Wobei man auch hier wieder sehen muss, dass in der Entscheidung auch des Bundesgerichtshofs in dieser Sache ist ja die Rede von einem ganz besonderen, vielleicht einzigartigen Fall, den es noch nie gegeben hat und so weiter die Rede. Das muss man natürlich auch kritisch sehen. Ja? Also der Bartsch war jetzt nicht irgendwie ein Wesen von einem anderen Stern, sondern das war ein in Anführungszeichen ganz normaler.
Ein normaler Gestörter.
Ein normaler Mörder und sadistischer Kindermörder und Persönlichkeitsgestörter, schwer Persönlichkeitsgestörter. Und das ist aber nur damals Betroffenen erstmal aufgefallen, dass es das geben könnte. Und deshalb natürlich liegt es nahe, dass man sagt, das ist ein so noch nie dagewesener, ganz einzigartiger, sensationeller Fall. Und hier hätte noch ein weiterer Sachverständiger gehört werden müssen. Darum ging es ja. Dann hätte man noch einen Sachverständigen für Sexualwissenschaft hören müssen. Das war eine Wissenschaft, von der man damals ja eigentlich gar nichts wissen wollte. Sexualwissenschaft, das Oswald Kolle vielleicht. Und Schulmädchenreport oder so, ja. Das wurde alles hinter vorgehaltener Hand diskutiert.
Begeistert geguckt, ja.
Begeistert geguckt und kommentiert. Aber das hatte im Gerichtssaal ja eigentlich nichts zu tun. Im Gerichtssaal herrschten die alten Psychiater, die gesagt haben, ich habe das EKG gemacht, der hat nichts. Und diese Revision war erfolgreich und es wurde gesagt, das ist ein so außergewöhnlicher Fall, dass man hier noch hätte schauen müssen, ob nicht doch irgendwas sexualwissenschaftlich Erforschbares da ist. Und dann hat im zweiten Durchgang das Landgericht, an das zurückverwiesen wurde,
Düsseldorf diesmal.
Düsseldorf, ja, hat dann nicht nur einen Sexualwissenschaftler gehört, sondern eine ganze Reihe, ich glaube 8 Sachverständige aus allen möglichen psychiatrischen und psychowissenschaftlichen Schulen.
Und ich habe die Zahl mehr als 30 gefunden. Gutachter sollen beteiligt werden. Ja,
das kann auch sein. Das ist, also ich
hätte
jetzt
dann mal richtig.
Gesagt, kann auch sein, da habe ich mich getäuscht. Also jedenfalls ein großer Schulenstreit wurde ausgetragen vor dem Landgericht Düsseldorf. Und es wurden sowohl die Vertreter der alten Schulen als auch verschiedener neuen Schulen und der, sagen wir mal, moderneren forensischen Psychiatrie gehört und der Psychologie gehört, Sexualwissenschaftler und so weiter. Und dann ist man dazu gekommen, man hatte ja noch nicht diese Vorstellung einer schweren anderen seelischen Abartigkeit, also einer Persönlichkeitsstörung, und hat das dann als Einzelfall betrachtet und entschieden und diskutiert. Aber in diesem zweiten Tatsachenverfahren in Düsseldorf sind ja die Grundlagen dann diskutiert und ausgebreitet und entwickelt worden, die dann Jahre später zu dieser Gesetzesänderung und zur allgemeinen Änderung der Auffassung von möglichen psychischen Störungen geführt haben.
Sind Sie einverstanden, wenn bei mir jetzt so etwas wie eine juristische Romantik ausbricht und ich ganz begeistert über diese Entwicklung bin, weil doch die allgemeine Stimmung, darüber haben wir am Anfang gesprochen, derart kontra Jürgen Bartsch war, man ihn derart verteufelt hat und es doch eigentlich total einfach für alle Beteiligten gewesen wäre zu sagen, nö, Revision nicht nötig, lebenslange Haftstrafe ausgesprochen, entsetzlich bestialische Verbrechen, warum sollen wir uns hier aufhalten und etwas suchen, was jetzt hier möglicherweise noch pro Täter spricht?
Das hätte auch passieren können, ja. Man muss sagen, dass der Revisionsverteidiger von Bartsch es auch sehr geschickt gemacht hat. Das war der berühmte Herr Bossi aus München.
Zusammen mit Herrn Ufer.
Ja, der ist ja auch Verstand, muss man einfach mal wertungsfrei sagen, der ist auch Verstand, seine Anliegen sehr wirksam in die Öffentlichkeit zu bringen. Und das war schon wirklich gut gemacht, muss man sagen. Und der hat es geschafft, den Senat davon zu überzeugen, diesen Weg zu gehen. Und das war schon, ich will nicht gerade sagen, ein Anlass für die Romantik, aber doch gelungen von allen Seiten.
Wozu hat es geführt? Der Paragraph 20 ist 1975 neu gefasst worden und wir haben dadurch eine Systematik bekommen, die uns ja eigentlich in ganz vielen Fällen der vergangenen mehr als 100 Folgen schon begegnet ist, oder? Es ist eigentlich eine wirklich zentrale Geschichte gewesen.
Ja, natürlich. Manche Menschen oder viele sogar meinen ja, dass es viel zu weitgehend ist, was die forensische Psychiatrie an Exkulpierungsmaterial oder Möglichkeiten bietet und sagt, das sind ja alles nur Pimperlitzchen und jeder, der mal eine schwere Kindheit hatte, der kriegt dann gleich Bewährung, wenn er noch so schlimme Taten begeht. Das sind ja Sprüche, die man heute auch noch wieder hört. So ist es natürlich in der Wirklichkeit nicht. Das ist ja klar, wenn man die Vorstellung vom Menschen und seinen Motivationsentstehungen und seinen möglichen Charakter- und Persönlichkeitszügen und Verklemmungen und schweren Störungen, wenn man das öffnet und wenn man sagt, ja, es gibt hier nicht nur krank oder unkrank und das kann man also irgendwie am Blutkörperchen auszählen, kann man das erkennen oder am EKG, dann wird es natürlich schwieriger. Dann gibt es neue Möglichkeiten, sich zu irren, aber es gibt natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, sich nicht zu irren. Insgesamt wird es komplizierter und das beschäftigt natürlich die Gerichte, die sich mit solchen Menschen ja vielfach zu beschäftigen haben, sehr stark und prägt dann auch die Diskussion.
Ein Randaspekt in diesem Fall ist ein katholischer Priester. Zu dem ist Jürgen Bartsch gegangen, hat ihm seinen ersten Mord in der Beichte mitgeteilt. Wir wissen nicht, was in der Beichte sonst noch besprochen worden ist, aber der Priester hat nichts weiter unternommen und Jürgen Bartsch hat weiter gemordet. Haben wir dazu eine Meinung? Ich habe dazu eine Meinung. Bei allem Respekt für das Beichtgeheimnis, das kann doch nicht sein, dass er das in der Beichte entgegennimmt und dann die Dinge geschehen lässt.
Ja, eine Meinung kann man dazu haben. Also diese Meinung kann man ganz gewiss haben. Noch anders wäre es ja, wenn jemand hinkommt und sagt, nächsten Montag werde ich einen Mord begehen und auch das Opfer bezeichnet. Dann würde man sagen, ist das jetzt ein Fall, wo auch ein Priester, der unter dem Beichtgeheimnis steht, verpflichtet ist, bei Strafdrohung nach 138 StGB verpflichtet ist, es anzuzeigen. Da würde ich eher dazu neigen, ja zu sagen. Anders könnte es sein, wenn man sich so vorstellt, dass jemand hingeht und sagt, ich habe vor 10 Jahren oder vor 10 Tagen oder wann auch immer einen Mord begangen und das will ich jetzt beichten. Bitte erteilen Sie mir die Absolution, es tut mir echt leid. Dann müsste man ja
Absolvo, aber mach's nicht nochmal und dann ist
ja
gut.
Naja. Kann ja sein, aber der Priester ist ja kein Garant für die staatliche Strafverfolgung. Ja? Der ist ja auch nicht anders, wie wenn er Täter ist, irgendeinem Bekannten sagen würde und sagen würde, ich verrate mein großes Geheimnis, ich habe eine schreckliche Tat begangen. Der ist auch niemand verpflichtet, zur Polizei zu rennen und zu sagen, ich weiß was. Also ein Priester hat selbstverständlich nicht die Verpflichtung, die staatliche Strafverfolgung zu fördern. Er hat natürlich eine Verpflichtung, schwere Straftaten oder gar Tötungsdelikte zu verhindern, wenn er es kann. Das muss er erstens mit seinem Glauben, aber zweitens dann wohl auch mit dem Staat ausmachen. Aber die bloße Beichte, mal was Schlimmes begangen zu haben, denke ich, ist vom Beichtgeheimnis halt geschützt.
Na gut, zugeben muss ich, nach diesem ersten Mord hat Jürgen Bartsch 3,5 Jahre nicht gemordet, aber dann ging es zack auf zack, dann sind die Kinder verschwunden. Er hat selber gesagt, er hat zwischen 60 und 100 Kinder angesprochen. Häufig hat es halt nicht geklappt, häufig haben sie seine Offerten nicht angenommen. Er hat verschiedene Versprechungsgeschichten erzählt, eben mit der Hoffnung, Kinder zu bekommen. Vielleicht mache ich es mir zu einfach. Ich denke halt aus der Perspektive des Priesters, das so hinzunehmen, im Wissen darum, dass danach dann noch durch den gleichen Täter 3 weitere Menschen sterben, ist jetzt weder sonderlich christlich, noch kann es eigentlich im Sinne der Beichte sein. Aber klar, hell sehen konnte der Priester nicht.
Ja, so sehe ich's.
Haben wir noch etwas, worüber wir sprechen müssen in diesem Fall? Ja, Art und Weise, wie die Taten begangen sind, ich glaube, wir können es uns ersparen. Es ist maximal brutal, grausam, grässlich. Und es wird einfach sehr deutlich, dass Jürgen Bartsch da seinen dunklen Seiten maximal gefolgt ist. Über das Heranwachsende und Jugendstrafrecht, darüber haben wir gesprochen. Ich gucke mal meinen eigenen Zettel gerade an.
Spektakulär war natürlich, das kann man ja nochmal erwähnen, die Eigenrettung des letzten Opfers, durch die dann die Taten herausgekommen sind. Das war ja nun wirklich extremes Glück. Der Bartsch, ganz folgsamer Sohn, muss punkt 7 Uhr abends zum Abendessen am Abendbrottisch sitzen und seine Leberwurstbrote essen, die Mama gemacht hat. Und deshalb lässt er den zurück, gefesselt mit der festen Absicht, nach dem Abendessen wiederzukommen und ihn zu massakrieren. Und hat ihm eine Kerze da drin gelassen. Und das war ja die Möglichkeit, dass dieser Junge an der Kerze seine Fesseln durchgebrannt hat und dann entkommen konnte. Das war schon ein spektakuläres Glück.
Wie man es aus Winnetou-Filmen kennt.
Ja, mindestens.
1974 heiratete Jürgen Bartsch eine körperbehinderte Krankenpflegerin aus Hannover. Finden wir das bemerkenswert?
Ich würde es eher umgedreht formulieren. Eine Krankenpflegerin aus Hannover heiratete Jürgen Bartsch, nicht? Also das ist ein Phänomen, was immer mal wieder auftaucht. Das ist so eine Mischung von Helfersyndrom und so einer seltsamen Romantik. Aber es gibt immer wieder Menschen, insbesondere Frauen, glaube ich, die sich aus der Ferne in solche scheinbar verlorenen Seelen verlieben, kindlich romantische Liebe dann da empfinden und sagen, ja, wenn du mich früher kennengelernt hättest, dann wäre alles gut gewesen. Ja. So wie noch heute immer Männer denken, wenn Marilyn Monroe ihnen begegnet wäre, dann hätte sie keinen Selbstmord begangen, ja, weil sie halt so tolle Hechte gewesen wären.
Ich dachte, da seien wir beide fest von überzeugt.
Ja, Sie sehen jedenfalls, dass mir diese Sage bekannt ist, um das mal so zu formulieren. Und das gibt's natürlich auch bei Frauen umgedreht. Also es gibt schon Frauen, die suchen auf eine ganz merkwürdige Weise nach Partnern, die jahrzehntelang im Knast sitzen, ja, oder vielleicht eine lebenslange Freiheitsstrafe absitzen müssen und sagen, das ist jetzt egal, Hauptsache wir sind jetzt zusammen und du gehörst ganz mir und ich sorge für dich und ich bin diejenige, die dich versteht und das nützt dann vielleicht beiden.
Das war der Fall Jürgen Bartsch. Ganz am Ende sage ich nicht nur Danke, Thomas Fischer, sondern mir fällt auch noch auf, dass wir zwar beschlossen haben, dass wir die Folge zum Klassiker des Strafrechts ernennen, aber den Stempel noch nicht gedrückt haben. Das holen wir jetzt nach. Außerdem sage ich Danke an Georg Brandl in der Regie und Gaston Weber an den Reglern. Außerdem danke an Chris Eckert, Walter Filz, Sonja Hase, Marie-Claire Schneider und Lena Wernhöfer. Und ich danke alle, die geholfen haben, auch wenn die Arbeitgeber und die Mandantschaft und wahrscheinlich auch der Grömatz dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fällefragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Unser Anrufbeantworter blinkt und hat eine Nachricht. Moment, wir hören rein.
Hallo Holger, hallo Herr Fischer. Kripo Ludwigshafen hier. Naja, nicht die echte. Sagen wir mal die vom Sonntagabend 20.15 Uhr im ersten. Tatort Ludwigshafen. Es gibt einen neuen Fall, der Sie beide interessieren könnte. Aber diesmal ermitteln nicht nur die beiden Kommissarinnen Lena Odenthal und Johanna Stern, sondern sie brauchen tatkräftige Unterstützung. Im neuen Tatort Game. Das ist das offizielle Spiel zum Original-Tatort, in dem jeder mitermitteln kann. Kostenlos und für jeden zugänglich auf tatortgame.de. Also wer so ein bisschen Gespür für kriminelle Energie mitbringt und uns helfen will, den Täter oder die Täterin dingfest zu machen, sollte reinklicken. tatortgame.de ist jetzt online. Grüße aus Ludwigshafen.
Vielen Dank für diese freundliche Nachricht, die wir wohl vernommen haben. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.